Die Erneuerung des Lebens durch Jesus. Sofern nicht Staatsmänner und Künstler und freie Geistesgrößen, sondern die Religionsverkündiger, also Gott gebundene Persönlichkeiten, zur Beurteilung stehen, hat sich Jesus deshalb als der lebendigste Mensch der orientalischen Antike erwiesen, weil er weder selber Willensmensch war, noch die Anhänger zu Willensmenschen machte, dennoch aber einen gewaltigen Aufwand von Willen gegen die spätjüdischen Volksväter und die von ihnen geförderte Landesreligion zu entfachen vermochte. Zusehends sieht man ein, dass Jesus ein Reformator nicht gewesen ist, weil er so sehr nur in der Religion lebte, dass ihm das Sittliche nicht viel galt, und zwar nicht aus Überlegung, sondern unbewusst. Er war ethisch relativ und religiös absolut veranlagt. Diese Einseitigkeit ist für seine historische Bedeutung entscheidend geworden. Die ethische Organisation und damit die tragende Grundfläche einer dauerhaften Gemeindebildung interessierte ihn nicht genug. Deshalb ist er nur ahnender Urheber des Christentums und nicht sein eigentlicher Stifter. Nur im Verhältnis zu Gott, also nicht auf genaues Zusehen hin, war er seiner Sache unbedingt sicher. Darum beschäftigte ihn das Verhältnis zu den Menschen, sofern es nicht ein religiöses Verhältnis war, nur dem Rande entlang. Er gehörte Gott an, war eins mit ihm, infolgedessen erübrigte sich ihm jeder Eidschwur, während es doch sonst die erste Satzung eines Staates wie einer Kirche bildet, dass man sich auf ihre Verfassung verpflichte durch ein bindendes Gelübde. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen Meineid schwören, und du sollst dem Herrn dein Gelöbnis halten. Ich aber sage euch, überhaupt keinen Eid leisten, weder beim Himmel, denn er ist der Thron Gottes, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupte schwören, denn du vermagst kein Haar weiß oder schwarz zu machen. Vielmehr heiße es bei euch ja, ja, nein, nein. Was darüber hinaus ist, entspringt dem Bösen.
Matthäus 5, 33 bis 37.
Welche unerschütterliche Lebensgewissheit, die des einschnürenden Statuts gar nicht bedarf, um nach außen Haltung zu zeigen. Dem Glauben an den gütigen Vatergott entspricht das Gefühl für das geschlossene Welthaus, als lebte die Menschheit in einem schönen Saale. Gott sitzt auf dem Himmelsthron und legt der Erde die Spur seiner Sohlen auf. Der gottgebundene Mensch, der sich lebendig fühlte. Wie kommt es aber, dass dieses himmlische Hausgefühl durch den düstern Enderwartungsglauben entbunden und der Reueruf des Täufers froh und zuversichtlich in Jesus wieder auflebte. Erstens. Moderne Psychologie wird im Allgemeinen einzuräumen geneigt sein, dass die beiden tragenden Seelenkräfte, die einer Religion ihren Wirklichkeitscharakter verbürgen, in der Ahnung als der unbewussten Strömung und im Gewissen als dem bewussten Augenblicksakte zu erblicken sind. Die Auseinandersetzung der Seele mit der dinglichen Umwelt vollzieht sich so unter dem einschränkenden Druck einer verdüsternden Gesamtstimmung. Seelische Gestaltungsmöglichkeiten liegen vor, halb bewusst in der Ahnung und vollbewusst im Gewissen. Dieses spezifische Gestaltungsvermögen des in der Religion erscheinenden Lebens ist ein polar verbundenes Begriffspaar. Wir nennen es vom bohrenden Gewissen aus Reue und von der erleuchtenden Ahnung aus Gnade. Die übliche paulinisch-protestantische Gegenüberstellung lautet zwar Sünde und Gnade. Nun gibt aber Sünde nicht einen Gesinnungsbestand wieder. Eher erweckt dieser Begriff den Eindruck, durch priesterliche Konstruktion auf dem Ergänzungswege gewonnen zu sein. Dieser Erwägung liegt freilich ein an sich natürlicher Zustand zugrunde. Und dieser natürliche Seelenzustand, aus dem der Sündenbegriff theologisch destilliert abgetropft ist, wäre nun eben die Reue. Sie gehört in den Bereich der Furchtgefühle. Reflexbewegungen der Abwehr und des Schutzsuchens rufen sie hervor. Außerhalb der religiösen Beziehungen wäre es also eher eine Maßnahme der Vorsicht des vorbeugenden Willens. Doch hilft uns der Wortsinn weiter. Der Ausdruck Reue bezeichnet, wie wir glauben, ein seelisches Grundgefühl, ein aufschreiendes Ausbrechen aus den seelischen Untertiefen hervor. So liegt denn Reue außerhalb der Linie, wo im menschlichen Verhalten religiöses oder moralisches Pflichtbewusstsein, Erziehung oder Gewöhnung oder gedankliche Erwägung eine bestimmende Rolle spielen. Viel eher ist die Reue mit dem handgreiflichen, körperlichen Schmerz verwandt, mit dem wahrnehmbaren Hieb oder Biss, weshalb mit Recht von Gewissensbiss gesprochen wird. In der Bibel fehlt es nicht an bildhaften Beispielen für den Ernst der Reue, die Reue des ersten Menschenpaares, des Brudermörders, der Könige Saul und David. Auffallend ist nun aber die Unbefangenheit, mit der das Alte Testament gelegentlich Jahwe selbst Gefühle der Reue zuschreibt, als wäre es eine Verarmung seines fühlenden Wesens, wenn er unfähig wäre, Reue zu empfinden. Es reut Gott, das Menschengeschlecht erschaffen, Genesis 6,6, reut ihn, Saul zum König eingesetzt zu haben, 1. Samuel 15,11, 35. Gott kommt dann also auf eine göttliche Tat zurück, die er lieber nicht getan sähe. Da durfte Jesus wohl in den Mittelpunkt alles religiösen Verhaltens dem Befehl rücken, verzeihen können. Das heißt so viel als sich selbst durchkreuzen. Es hat schon der flachsten und seelisch ausgetrocknetsten aller Zeiten bedurft, die ja nun glücklich hinter uns liegt, wo auch in der Wissenschaft der Materialismus das Feld beherrschte, um den Begriff der Reue vollständig in Verruf und Missachtung zu bringen. Noch heute wirst du, redest du gebildete Menschen von Reue, groß angesehen, wenn nicht gleich ausgelacht. Denn wie könne der Mensch über das, was er getan habe, vernünftigerweise Schmerz empfinden, wenn es doch dasjenige war, was er im gegebenen Augenblick unausweichlich tun musste. Nun kommt uns aber die moderne Naturforschung zu Hilfe bei unserem Bestreben, eben die Reue als ein menschliches Urgefühl aufzufassen und darzustellen. In einem verbreiteten Lehrbuch der Physiologie lesen wir, nächst dem großen Rätsel der Vererbung ist die wunderbarste Erscheinung, welcher wir in den Lebensprozessen begegnen, der Vorgang der Regeneration. Sie ist eine der Zeugung verwandte Erscheinung, ein Wachstum zum Zweck des Wiederersatzes von Verlusten, die das Individuum an seinen Körperteilen erlitten hat. Zerschneidet man einen Regenwurm, so wird vom Kopfteil der Schwanzteil regeneriert. Andere Würmer kann man in mehrere Stücke zerschneiden, und in jedem Stücke regeneriert sich das ganze Tier. Die Weinbergschnecke regeneriert den ganzen vorderen Teil des Kopfes mit Einschluss des Mundes. Die Krabben regenerieren ihre Tentakeln und Extremitäten. Bei den Tausendfüßlern regenerieren sich die abgeschnittenen Füße und Antennen. Was nun die Wirbeltiere betrifft, so findet man das Regenerationsvermögen am vollkommensten erhalten bei Urodelen, Amphibien, also bei den schwanzlosen Froschlurchen und den Molchen. Bereits Spallanzani 1729 bis 1799 sah an jungen Fröschen und Kröten die abgehauenen Extremitäten wieder nachwachsen. Die wunderbarste Regenerationserscheinung überhaupt ist die Neubildung des Auges. Dass dieser wundervolle Bau, in dem fast alle Arten der Gewebe vertreten sind, sich regeneriert, war schon im 18. Jahrhundert bekannt. Die der Vivisektion sich bedienenden Mediziner und Zoologen erbringen mit einer solchen Beispielsammlung den Beweis, dass im niedern Haushalt der Natur dem Wachstum ein Vollkommenheitsideal zugrunde liegt. In einer völlig geistlosen und unterbewussten Sehnsucht strebt eine individuelle Tiergestalt der Vollkommenheit ihrer Gattung zu. Die einzelne Art trägt in den Instinkten die ihr Lebensgefühl ausmachen, ein Bild in sich von den letzten Möglichkeiten ihrer Individualgestalt, als mäße sie sich mit vollem Bewusstsein an, den durchgeformten und völlig wohlgebildeten Exemplaren einmal der eigenen Art und sodann den Allgemeinmerkmalen der diesen übergeordneten Gattung. Diese wichtige Erkenntnis der physischen Regeneration ist weit entfernt, eine bloß ästhetische Kuriosität zu sein, als handelte es sich um die äußerliche Aufzüchtung eines Schönheitsideals. Sie vermittelt uns den Durchstoß zu einer elementaren Wesenheit, zur Erfüllung eines Formganzen, zur Ganzwerdung eines noch unfertigen Bildes. Wir stehen damit vor dem Prozess der natürlichen Integration. Integrieren heißt, unter Benutzung einer mathematischen Formel, ganz machen, etwas Vorhandenes auf den vollen Wert bringen, der ihm zusteht, aber noch fehlt. Die Regeneration jener physiologisch-zoologischen Exempel ist nichts anderes als eine solche integrierende Wiedereinbringung alles dessen, was zur Vollkommenheitsgestaltung noch mangelt. Soll nun, was für die körperlichen Zustände organischer Lebewesen durch experimentale Forschungen unter Beweis gestellt wird, auch auf die seelischen Zustände zutreffen? Eine solche Erweiterung des Regenerationsvermögens auf die psychischen Prozesse setzt freilich eine Seelentheorie voraus, die alles Triebhafte am Menschen, sein ganzes Schauen und instinktives Leben aus den planetarischen Strömen erklärt. Der Mensch darf dann nicht als eine Maschine seiner Sinnesreize oder seiner sittlichen oder unsittlichen Grundsätze aufgefasst werden. Aus dem Kosmos fluten Ströme durch die Erde und an sie ist auch der Mensch mit seiner Naturseite angeschlossen. Ihr gehört alles wirklich und ursprünglich Seelische am Menschen an. Die religiöse Weisheit von Delphi bestand darin, dass eine selbstische Betonung im einzelnen Ich für eine Schädigung göttlichen Wesens zu gelten habe, weil eben dadurch die Durchgangsströmung der göttlichen Zusammenhänge auch im menschlichen Gemeinschaftsleben, das einen Gottesverein zu bilden berufen sei, unterbrochen wird. Der göttliche Kreislauf wird zerstört durch das Selbst. Deshalb muss der Eingeweihte die selbstische Seite unseres Lebens, unsere selbstbehauptende Ich-Betonung, erkennen, durchschauen, entlarven. So sprach der delphische Gott. Schon vor der griechischen Tragödie hatten die heiligen Maskentänze der Urreligion, wie sie bis heute noch bei den nordamerikanischen Rothäuten fortleben, die kreisende Strömung zwischen Geschlechtersippe und ihrem Gott als Schauspiel zum bebenden Erleben gebracht. Auf dem attischen Theater muss beim Anblick des unsäglichen Leidens vorweltlicher Heroen Herakles, Ödipus, Orestes, Prometheus, Der Selbstbehauptungswille des Zuschauers in Erschütterung dahingeschmolzen sein. Auf spätjüdischem Boden war mit dem Tauchbad Johannes des Täufers genau ein gleiches der Fall. Auch da durchstieß bildhafter Symboltrieb mit der Wasseranwendung die Rationalität der öffentlichen und offiziellen Religion, so dass nun von innen der Quell des unmittelbaren naturgöttlichen Lebensgefühls frei hervorsprudelte. Aber erst Jesus hat die Reue zu einem seelischen Weltvorgang entbunden. Dank ihm konnte Reue zu einem religiösen Allgefühl anschwellen und in diesem befreiten Zustande eines Lebensgefühls beeinflusste sie den Gang der Kirchen- und Weltgeschichte im Verlauf der letzten zwei Jahrtausende in der bekannten, beispiellosen Weise. Doch kommt das Wesentliche nun erst hinzu. Diese welterschütternde Macht der Reue setzt eine Gegenmacht voraus. Wenn nun Gnade diese Gegenmacht ist, muss dann nicht Gnade aus einer anderen und doch nicht unbedingt anders gearteten Beschaffenheit hervorgehen, als diejenige Beschaffenheit, die am Menschen seine Seele ausmacht? In der Gnade sammelt sich die Antwort auf die menschliche Reue von Seiten einer kosmischen Gegenseele. Sie muss als entsprechend große Unbekannte in der religionspsychologischen Erörterung mitgeführt werden. Am besten sagt man so: Während die Reue am Erfahrungspol liegt, liegt die Gnade am gegenteiligen Pole, der für den Religionsverlauf der eigentlich positive Pol ist, zu dem sich dann eben die Reue als negativer Gegenpol verhält. In die Sphäre des Geheimnisses kann die Forschung nicht vordringen, sie muss aber deswegen sich nicht irreleiten lassen, in der Reue einen auf sich selbst stehenden Gemütszustand zu erblicken, eine unveranlasste, von jeder Gegenbeziehung verlassene, nüchterne Gemütsniedergeschlagenheit. Zuverlässiger folgert daher auch ein wissenschaftliches Vorgehen so: In der Wolke des Mysteriums ist die Gnade diejenige Kraft, die auf das Lebensgefühl, ist es einmal in einer religiös beschaffenen menschlichen Brust durch die Reue gelockert und befreit worden, in steigendem, in bejahendem, lösendem Sinne einwirkt. Geheimnisvoll ist ja auch der Zorn und Grimm des Schicksals, das wir vom Kosmos her zu erdulden haben, aber vor ihm erschaudert dann das Lebensgefühl schreckhaft. Die Knospe muss sich schließen, wenn sie nicht zugrunde gehen will. In der Gnade hingegen blüht bereits vorhandenes Leben immer größer, immer reger, immer vollkommener. Dabei ist Gnade stets der öffnende und eingebende Antrieb, zu dem es beim Menschen der Empfänglichkeit bedarf. Im Erblühungsaugenblick dankt es die Rose nicht ihren Säften oder ihrem eigenen Schaffen und Bemühen, dass sie zur Rose sich entfaltet, Ihr schöner Zustand ist nicht ihr Werk, sondern ein außer jedem Verdienst zuteil gewordenes Geschenk. Der vom Geschöpf aufgewendete Fleiß und Beistand ist niemals auch schon die Schöpfung selbst. Nur mit dieser Gedankenfolge darf in der Religion jemals von Gnade die Rede sein. Gnade ist immer das vom gewachsenen unterschiedene Teil des Wachstums. Gratia creatrix keineswegs jedoch evolutio creatrix. Es bedurfte durchaus dieses Umwegs über das physikalische und physiologische Forschungsgebiet, um zu der Erkenntnis zu gelangen, die sich im mittelsten Grunde eines historischen Verständnisses für den irdischen Jesus zu erheben hat, von der Natur und Weltbeseelung des jesuischen Gottglaubens. Die geforderte Metanoia oder Reue ist also gar nicht so sehr eine sittliche Einkehr oder ein Gesinnungswechsel, noch sonst ein veränderter Standpunkt, der auf dem Wege des Urteils oder Willens gewonnen wird, sondern eine triebhafte Lösung der einzelnen Leibseele in der Richtung, fähig zu werden für eine Aufnahme der göttlichen Lebensströme, die im reuelosen, umbekehrten Menschen einfach keinen Zugang finden. Diese Bekehrung ist also nicht Umkehr im Bereiche des Bewusstseins durch Entschließung, sondern erlittenes Umgeschaffenwerden des ganzen Wesens, also Neuzeugung, Regeneration. Um so weit über den Ernst und Eifer des Täufers hinaus zu gelangen, bedurfte Jesus eines Erkenntnisvermögens, das nur durch profundestes Nachdenken über das Wesen des menschlichen Glaubens an Gott zu erlangen war. Das Ergebnis war die von ihm selbst ausgedachte und verkündete praktische Bekehrungslehre. Zweitens. Also eine Lehre? Gewiss eine Lehre. Aber wie lauten dann ihre bestimmten Aussagen? Welches sind ihre Paragraphen? Die Formkritik hätte besser getan, in ihrer Terminologie die Teilstücke der Überlieferung ganz einfach Anekdoten zu nennen. Stattdessen nennen sie sie Novellen. Damit werden manche Erzählungsstücke von vornherein zu Erdichtungen gestempelt, die eben doch historische Kernteile enthalten mögen. Die Bezeichnung Novelle wäre aufgespart geblieben für diejenigen Gleichniserzählungen, in denen die Bänder der unmittelbaren aktuellen Veranlassung oder die Nutzanwendung der Ermahnung völlig gelöst erscheinen. Eine solche Parabel ist dann zur selbstständigen Dichtung erwachsen und verdient, als solche gewürdigt zu werden. Das vollkommene Beispiel dafür ist die Lehrerzählung vom verlorenen Sohne, Lukas 15, 11 bis 32. Es ist wohl nicht von ungefähr geschehen, dass gerade die formal gereifteste der Parabeln, dem klarsten Vortrag der seelischen Erneuerungs- und Wiederherstellungslehre dienen sollte. Ein Mann hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sagte zum Vater: Vater, gib mir den Vermögensteil, der mir zukommt. Und er teilte ihm sein Gut zu. Gerechtigkeitsstandpunkt: Anrecht auf Besitz nach dem Familienrecht des Hausglaubens. Der liebende Vater war zuvor gerecht. Und wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen und begab sich in ein fernes Land, und dort verprasste er sein Hab und Gut, indem er Ausschweifungen beging. Verabschiedung des ethischen Standpunktes: Irdisches Gut ist dazu da, vertan zu werden. Dem Besitzenden steht es frei, sich seines Eigentums zu entledigen. Es ist das seine Privatsache. Ein Sünder ist er seines Lebenswandels wegen noch nicht. Es kommt nun darauf an, wie er sich zu seinem Vermögensverlust stellt. Für die Einschätzung dessen nicht, was er moralisch taugt, da steht hier nicht zur Erörterung, wohl aber dessen, was er absolut betrachtet als Mensch wert ist, muss nun den Ausschlag geben, wie er sich, einmal in diese Lage geraten, hinfort benimmt. Als er nun alles vertan hatte, kam große Hungersnot in jenes Land, und er geriet ins Elend. Das große Schicksal greift ein. Allen Menschen wird zu Gemüte geführt, dass es mit dem festen Güterbesitz nicht getan ist zum Leben. Auch ein Reicher kann nur leben, wenn er zu essen hat. Lasst eine Hungersnot eintreten, und es liegt klar am Tage, dass es auch um den Machtdünkel des Besitzenden geschehen ist. Die Fortdauer des Lebens hängt nicht vom Umfang des Eigentums ab, sondern vom Ausfall der Ernte, die der Acker schenkt. Der Reichste hat aus sich noch nicht zu essen. Auch er ist vom Misswachs abhängig. Über ihm steht der Bodenertrag und sein Herr. Und er ging hin und hängte sich an einem Bürger des Landes, der ihn in seine Felder sandte, um die Schweine zu hüten, und er hätte nicht verschmäht, seinen Magen mit dem Brotmus zu füllen, das die Schweine aßen, doch gab ihm niemand welches. Der jüngere Sohn ist am Verhungern. Wie rettet er das nackte Leben? Etwas anderes kommt für ihn nicht mehr in Frage. Der Zustand der Verzweiflung ist eingetreten. Da, als er in sich ging, Eintritt des Reuezustandes im Verzweiflungszustande, sagte er: Wie viele Taglöhner meines Vaters haben mehr Brot als ich, an dem es ihnen nicht gebricht, während ich hier Hungers sterbe? Hierauf gedankliche Folgerung und Willensentschluss: Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und an dir. Hier erst tritt der Sündenbegriff auf den Plan. Die Vermögensverschwendung war höchstens unvernünftig. Unvernunft und Sünde werden aber nur von dem vermengt, der außerhalb der Religion steht. Die Religion besteht in der lebendigen Vaterbeziehung. Diese Vaterbeziehung hinwiederum ist nichts anderes als selbstverständliche Teilnahme am Vatergut. Es handelt sich nun darum, sich zu erkundigen, ob der reumütige Sohn durch sein liederliches Benehmen diese Zugehörigkeit zum Vatergut verscherzt hat. Es kann sein, kann aber auch nicht sein. Die Wirklichkeit, wie es um ihn hinfort bestellt sein wird, hängt einzig und allein am Belieben des Vaters, über das er sich eben durch Anfrage Sicherheit verschaffen will. Jedenfalls weiß der Sohn nun Bescheid, inwiefern er sich einer Sünde schuldig gemacht. Sie entspricht weder seiner Verschwendung noch dem Lumpenleben, das er leichtsinnig führte. Seine Sünde hat ihre Ursache in seiner Entfernung aus dem häuslichen Kreise, dem er von Geburt aus angehörte. Er ist Sünder, weil er das Vaterhaus verließ, das ihn ernährte. Seine Sünde bestand in seiner Selbstbehauptung, die nicht am Platze war. Es sollte nicht länger des Vaters Gut, es sollte sein Eigentum sein und die Folge dieses Eigensinns, zu dem ihn sein Ich-Bewusstsein geführt hatte, war seine gegenwärtige Lage. Es ging ans Leben, weil er sich der natürlichen Symbiose entzog. Sündigen kann man nur am Leben. Besitz verschleudern heißt totes Gut geringschätzen. Sünde ist das noch nicht. Der Wüstling und jeder Lasterhafte sind nicht schon um dieser ihrer unsittlichen Eigenschaft willen auch religiös fehlbar. Diesen Kurzschluss hat dann freilich Paulus gezogen. Sein Lasterkatalog, Römer 1, 29, wäre im Sinne Jesus nicht auch schon ein Sündenregister. Nur wenn man sich auf den kühnen, außermoralischen Standpunkt hinauswagt, das Vergehen gegen die gute Sitte und den gesellschaftlichen Anstand für das religiöse Verhalten belanglos sind, erlangt man den richtigen, religiösen Standpunkt im Leben, der auf einem Wissen davon beruht, was Sünde sei. Nicht Sünde überhaupt, eine solche allgemeine Sündenlehre gibt es nicht, hingegen im Individualfalle, der den Sünder beschäftigt, seine Sünde. Das Schuldbekenntnis muss auf den besonderen Fall, mit dem die Sünde sich dem Bewusstsein des Sünders einlagert, hinauslaufen, in ihm sich beschränken, zu ihm sich vereinfachen. Also die schlichte persönliche Erklärung an den Vater: Ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen, behandle mich wie einen deiner Taglöhner. Mit dem festen Entschlusse, eine solche Erklärung abzugeben, wird nun ernst gemacht. Und er ging hin und suchte seinen Vater auf. Nun kommt alles darauf an, wie sich der Vater benimmt. Wird er die Erklärung des Sohnes abwarten? Er braucht sie ja gar nicht entgegenzunehmen, braucht sie, wenn er sie vernommen, nicht zu beantworten. Der Sohn hat das Vaterhaus verlassen und damit seinen Austritt aus der natürlichen Symbiose vollzogen. Der Verzicht auf die Sohnesrechte ist erfolgt. Damit ist das Sohnesverhältnis hinfällig geworden. Alle Beziehungen von Sohn zu Vater sind erloschen. Es hat doch wahrlich keinen Sinn, irgendwie noch auf etwas, was nicht mehr besteht, zurückzukommen. Was erledigt ist, bleibt erledigt. Der Sohn begeht mit der Rückkehr genau dieselbe Dummheit, die er mit seinem Weggang beging. Das ist der Gerechtigkeitsstandpunkt. Vom Standpunkt der guten Sitte aus, dem einzigen, der in einem solchen Falle in Frage kommt, sollte man meinen. Aber es ist nicht der einzige, wie sich alsbald herausstellt. Der Vater nimmt einen andern ein, den Liebesstandpunkt. Da erblickte ihn sein Vater schon, als er noch weit weg war, und wurde vom Mitleid ergriffen, und er lief zu ihm hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Hier ist nun etwas ganz Unerwartetes eingetreten. Dieses Erstaunliche besteht in einem Umtausch der Rollen. Nicht der Sohn eilt auf den Vater zu, um ihm reuig zu Füßen zu stürzen. Der lässt es gar nicht dazu kommen, sondern kommt ihm zuvor. Wie ist das möglich? Die durchaus natürliche Erklärung liegt im Wunder, dass sich im Wechselspiel von Sünde und Gnade ereignet. Die Reue, nicht die falsche, die einen verfehlten Plan rückgängig machen will, aus Gründen des entgangenen Vorteils, sondern die echte Reue, wird von der Gnade überholt, deren unbegreifliche, wunderbare Eigenschaft, dass sie nicht abwartet, damit an den Tag kommt. So sickernd und triefend ist ihre Art, dass die feinste Ritze, die sich öffnet, von der göttlichen Urpotenz sofort ausgefüllt wird. Woraus auch nur wieder die Seltenheit und Größe der echten Reue ersichtlich wird. Der Sohn ist sich dessen nicht bewusst, dass er seinerseits etwas Großes, Ungewohntes, Edles zu tun im Begriffe steht. Er ist nur darauf bedacht, nun wirklich die Erklärung, die er sich vornahm, abzugeben. Und der Sohn sagte zu ihm: Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und an dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. In dramatischer Folgerung der hochgeladenen Lage unterbleibt nun, was nicht zu übersehen ist, jede Antwort des Vaters an den Sohn. Es bedarf einer solchen nicht, sie erübrigt sich. Der Lebenskreis, der gestört war durch den Austritt eines zugehörigen Mitgliedes, ist wieder ganz geworden, integriert. Das muss dem Lebenskreise sofort verkündigt werden, damit dieser sich dementsprechend verhält. Aber der Vater sagte zu seinen Dienern: Schnell, bringt das schönste Kleid herbei und zieht es ihm an. Gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Bringt das gemästete Kalb herbei, schlachtet es, so wollen wir ein festliches Mahl abhalten. Weil dieser mein Sohn tot war und zum Leben zurückgekehrt ist, er war verloren und wird wieder gefunden. Und sie machten sich daran, das Fest abzuhalten. Damit hat die Parabel das Gottverhältnis der menschlichen Seelenbindung dargestellt, die eigentliche Religion, was ja so viel als Verbindung heißt. Es kommt nun aber noch die menschliche Seite dieser Verbindung zur Sprache. Was sagt der Gerechtigkeitsstandpunkt zum Liebesstandpunkte? Es war aber der ältere Sohn auf dem Felde, und als er heimkehrend sich dem Hause näherte, vernahm er Klänge und Reigen, und er rief einen der Knechte heran und fragte ihn, was das wäre. Der aber antwortete: Weil dein Bruder kam, da schlachtete dein Vater das gemästete Kalb, weil er ihn gesund und wohl wieder hatte. Da ward er zornig und wollte nicht hineingehen. Sittlich begreifliches, einwandfreies Verhalten, weil die Vernunft nicht anders folgen kann. In einer Weltauffassung jedoch, in der die Gnade mit eingreift, verkörpert sich in diesem Vertreter der Selbstgerechtigkeit, die sich zurückgesetzt fühlt, der Lebensneid. Der symbiotische Kreislauf darf nicht seinen vollen Strom zurückgehalten, wenn nicht genau nach Gewicht und Stundenlohn die rechtschaffene Leistung abgewogen wird. Der gerechte Sohn beklagt sich also, dass ihm noch nie eine Auszeichnung für sein ordnungsgemäßes Verhalten zuteil geworden sei. Sodann verurteilt er das unsittliche Benehmen seines Bruders, das nun in das Licht der Sünde rückt, weshalb er auch dem Vater sein unrichtiges Benehmen vorhält, weil es ein unsittliches Verhalten gutheißt und fördert. Und nun kommt dein Sohn, der dein Hab und Gut mit Dirnen verprasst hat, und du schlachtest ihm das gemästete Kalb. Der Vater aber bleibt bei seinem unvernünftigen Jubel über den Sohn, der wieder da ist. Das ausschließlich sittliche Verhalten wird durch solche Willkür in seinen Grundsätzen stark erschüttert oder dann veranlasst, sich dem religiösen Verhalten, das in einem freien Ermessen der Lebensmächte unter dem Trieb der Liebe zu den Angehörigen des Hauskreises sich äußert, als der höheren Zustandsform sich unterzuordnen. Als Sünder steht infolgedessen zuletzt nun der ältere Sohn da, weil er im religiösen Weltverhältnis aus der natürlichen Bruderbeziehung herausgefallen ist. Diese Lehre von der Wiedergewinnung von Gliedern, die dem Ganzen abhanden kamen, bildet die Grundlage der christlichen Gesinnung in ihrer unanfechtbaren Idealität bis auf den heutigen Tag. Jeder Individualismus ist an ihr seither zu Schanden geworden. Alle Angriffe der Philosophen auf das Christentum haben heute diese jesuische Lehre von der lebenvermehrenden Reue zum mittelsten Treff Ziele. Keinen religiösen Begriff hat Nietzsche so unerbittlich befehdet und ausnahmslos verwünscht wie die evangelische Forderung der Reue. Niemals der Reue Raum geben, sondern sich sofort sagen, dies hieße ja der ersten Dummheit eine zweite zugesellen.
Hat man Schaden gestiftet,
so sinne man darauf, Gutes zu stiften. Menschlich, allzu menschliches 2, 323. Dem Denker sind Erfolg und Misserfolg zuallererst Antworten. Sich aber darüber, dass etwas missrät, ärgern oder gar Reue empfinden, das überlässt er denen, welche handeln, weil es ihnen befohlen wird und welche Prügel zu erwarten haben, wenn der gnädige Herr mit dem Erfolge nicht zufrieden ist. Fröhliche Wissenschaft 41. Folgerichtig und durchaus scharfsinnig bezeichnet Nietzsche denn auch Reue als das ganz eigentlich unphilosophische Gefühl, weil sie durch die fixe Idee der Sünde, jene krankhafte Indigestion, Reue genannt, möglich mache. Man soll sich selbst nicht im Stich lassen unter dem Ansturz unerwarteter Schande und Bedrängnis, wonach dann Reue der Effekt eines Torpor intellectualis wäre. Die von Jesus gelehrte Reue steht außerhalb jeder intellektueller Reflexion und Selbstbeurteilung. Wir glauben uns deshalb mit unserer Analogie des naturwissenschaftlichen Regenerationsphänomens besser beraten. Sie lässt sich nur äonisch richtig verstehen, als völlig entspannte Hingebung an die ansaugenden Organe der kosmischen Prämisse, genannt der liebe Vater im Himmel. Doch freilich, meint Jesus, man soll sich selbst im Stiche lassen, gewiss nicht aus Angst vor Strafe, wohl aber in dem innigen Lebensgefühl der Bergpredigt. Euer Vater im Himmel weiß ja, dass ihr dessen alles bedürfet. Matthäus 6, 32. Reue ist Einstellung auf die göttliche Lebensgnade, die uns dann, wenn wir durch Auswahl zu diesem Erlebnis tauglich sind, in die großen äonischen Vorgänge hinüberholt. Drittens. Auf dem Hintergrunde der Regeneration als einer allgemeinen Naturerscheinung gewinnen einige Hauptworte der synoptischen Spruchsammlung ihr großes Leben. Im religiösen Gefühlskreise äußert sich das seelische Wiederherstellungsvermögen als Vollendungstrieb und auf dem tausendjährigen Kulturboden der semitischen Prophetie nimmt dieser Vollendungstrieb das Gesicht der Reue an, die durch die Vergebung aus der Welt geschafft wird. Vergebung erwidert im Menschen die auf ihn zuströmende göttliche Gnade. In dem Maße, als ein Mensch in sich sein seelisches Teil ausgebildet hat zu einem tauglichen Organ für den Empfang der göttlichen Gnade, in dem Maße findet der in ihm wohnende Vollendungstrieb zu seiner Entfaltung die Bahn frei. Vergebung, also nicht Gebet oder sonst ein bewusster Umgang mit Gott, sondern ein den göttlichen Willen äußernder Umgang mit den Menschen als den Brüdern, ist somit die menschliche Seite wahrer Religionsvorgänge. Gott wird gebeten, uns zu vergeben, damit wir imstande sind, die Mitmenschen unserer Vergebung teilhaftig werden zu lassen. In der vergebenden Funktion der Menschenseele tritt die Wirkung der göttlichen Gnade in Erscheinung. Wie ist das alles doch bei Jesus noch so sehr viel schlichter als nachher bei Paulus und diesem nach in der kirchlichen Dogmatik? In deren Sinne kennt Jesus noch keinerlei Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, die in dem Rufe gipfelt. So kennen wir denn von jetzt an niemandem mehr fleischgemäß, das heißt unter menschlichen Bedingungen. Wenn wir auch gekannt haben fleischgemäß Christus, so verläuft unsere Erkenntnis doch nicht mehr in dieser Richtung. Deshalb, wer immer in Frage steht, in Christus sein heißt ein neues Geschöpf sein. Das Alte ist vergangen, siehe, neu ward es. Dieses neue Allsein stammt von Gott, der uns mit sich durch Christus versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil Gott in Christus die Welt versöhnend in Ausgleich mit ihm selbst brachte, da er denen von der Welt ihre Übertretungen nicht anrechnet und in uns das die Versöhnung betreffende Wort gelegt hat. Zugunsten Christi als Versöhner leisten wir deshalb Gesandtendienst, als ob durch uns Gott mahne. Zugunsten Christi bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5, 16-20. Hier stehen wir auf einem gänzlich anderen Plane als bei Jesus. Die paulinische Mittlermystik, die wir vor uns haben, ist nur ein Teil jener gesamten Heilslehre, die auf einer ewigen Wanderung von Ost nach West in Indien mit dem Brahman begann, sich im Buddha vertiefte, sich in Mysterienreligionen verbarg, auch auf jüdischem Boden den Jenseitsglauben erzeugte und schließlich noch auf das urchristliche Jesusandenken eben den Erlösungsgedanken als ein jenem vollständig fremden Reis aufpfropfte. Hätte man dem irdischen Jesus seine Sendung als eine Erlösung bezeichnet, die er bringe, so hätte er das bestimmt abgelehnt und dafür behauptet, er bringe die Vergebung. Die Erlösungsbitte des Vaterunser und erlöse uns vom Bösen, Matthäus 6, 13, hat er nicht gesprochen. Die Urgemeinde hat sie ihm aus ihrer Mittlerdogmatik historisch zu Unrecht beigelegt. Das menschliche Verhalten hat Jesus auf äußerste Schlichtheit beschränkt, weil er gar nichts will als Gottes Reich und Willen. In der kurzen und echten Fassung des Vaterunsers bei Lukas: Vater, geheiligt sei dein Name, kommen soll dein Reich, Brot gib uns täglich, so viel wir brauchen, und vergib uns unsere Sünden, denn dafür vergeben wir selbst dem, der uns schuldet, und lass uns nicht in Anfechtung fallen. Lukas 11, 3 folgende. Von so einfacher Beschaffenheit ist die Seele des Jesus, dass sie mit diesen 5 Bitten umspannt ist. Diesem Schulgebet vom Vater, das er auf Wunsch der Seinen dem Jüngergebet des Täufers entgegenstellte, folgt bei Lukas die fabelhafte Übertreibung des rücksichtslos zudringlichen Freundes. Lukas 11, 5-8. Bei Matthäus heißt es lehrhafter: Denn wenn ihr den Menschen ihre Fehler vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Fehler auch nicht vergeben. Matthäus 6, 14 folgende. Die Bauernlogik des alten Gesetzes, der Vergeltungsmaßstab des »Wie du mir, so ich dir«, ist mit Selbstverständlichkeit in den innersten Kern des Verkehrs mit Gott verlegt. Jedenfalls gilt es Jesus mit dieser Forderung heiligsten Ernst. Eben sie muss in ihrem Wesen einer Forderung besonders unerbittlich klingen. In echter Religion wickelt sich die göttlich-menschliche Gegenseitigkeit ab mit genau derselben Präzision, mit der auf einer richtig gehenden Waage die Verteilung der Gewichtsteine auf die beiden Schalen das in Betracht fallende Kräfteverhältnis in seinem gegenwärtig vorhandenen Stande anzeigt. Um zu wirken, sieht sich Gnade angewiesen auf den Grad und den Wert der Reue, mit der sie auf Seite des von ihr ins Auge gefassten Menschen oder auch Volkes zu tun hat. Daher die vorbehältliche, konditionale Art der Aussage in so manchen Jesusworten: Bei niemand in Israel habe ich solchen Glauben gefunden. Matthäus 8,10. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. 15,24. Wenn in Tyrus und in Sidon die Wunder geschehen wären, die bei euch geschehen sind. Matthäus 11, 21. Die göttliche Gnadenwahl ist also eine Verhältniswahl. Ihre Wirkung hängt von der Neigung und Fähigkeit des in Frage kommenden Berufenen ab. Auserwählt wird auch ein Berufener erst, wenn sein seelischer Zustand der sich ihm zuneigenden Gnade mit der erforderlichen Aufnahmeempfänglichkeit antwortet. Dazu trägt dann freilich der gute Wille des Aufgerufenen das wenigste bei. Die entscheidende Empfänglichkeit hat sich wie ein Ackergrund außerhalb seines eigenen Zutuns gebildet oder nicht gebildet. Selbst wenn er Reue aufzubringen meint, hängt es immer noch nicht von ihm ab, ob das Angebot der Gnade in ihm aufsprießen kann. Darum ist es auch mit der Reue eine so ernste, herzbeklemmende Angelegenheit, weil niemand, ehe die Früchte es beweisen, vorher wissen kann, ob er eine unzugängliche, bloß ethische oder eine ausreichende, metaphysisch anschlussreife Reue anzubieten vermag. So leicht nämlich die Erkenntnis, so ungeheuer schwer die Tat. Gehet ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt, und viele sind, die da hineingehen, aber eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenig sind, die ihn finden. Matthäus 7,13 folgende. Aber es darf keine Mühe gescheut, keine Rücksicht genommen werden. Wenn dich aber dein rechtes Auge ärgert, so reiße es aus und wirf es von dir, denn es ist dir besser, dass eines deiner Glieder verloren gehe, statt dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Matthäus 5,29. Schon in der Bergpredigt herrscht dieses Hauptthema von der Vergebung vor. Es krönt auch die Entscheidung zu Jerusalem. Nach der Tempelsäuberung fordert Jesus von den Jüngern den Vergebungsglauben. Habt Glauben an Gott. Wahrlich, ich sage euch, wer da zu diesem Berge sagt, hebe dich weg und wirf dich ins Meer, und zweifelt nicht in seinem Herzen, sondern glaubt an die Erfüllung dessen, was er sagt, dem wird es geschehen. Deshalb sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr's empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch euer Vater im Himmel auch eure Übertretungen vergebe. Markus 11, 22b bis 25. Nach Jesus ist der Verkehr mit Gott dann echt und wahr, wenn er einen vollkommenen Hausfrieden darstellt in diesem schönen und guten Hausraume der Welt, der aber von den satanischen Mächten nicht in Ruhe gelassen wird. Jeder falsche Sinn, der sich einmischt, hat das Schicksal des tückischen Friedensbrechers zu gewärtigen. Wahrhaft großartig ist das im Gleichnis vom ungetreuen Haushalter veranschaulicht. Der Schalksknecht tut einen Fußfall um Schulderlass. Geht aber hin, er, der soeben noch mit Weib und Kind fast als Sklave verkauft worden wäre, um die 10.000 Talente zu sühnen, und lässt seinen Mitknecht wegen einer Kleinigkeit von 100 Denaren pfänden und türmen. Im eigenen Genusse der Vergebung verweigert er grausam den Strafaufschub dem Kollegen, der ihm ebenso kniefällig Bezahlung versprochen hat, als er vorher seinem Herrn. Dem Herrn nun wird das hinterbracht. Da ließ ihn sein Herr kommen und sprach zu ihm, »Du gemeiner Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum batest. Hättest du nicht auch Mitleid haben müssen mit diesem Mitknecht, wie ich Mitleid mit dir hatte?« Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er die ganze Schuld bezahlt hätte. So wird euch mein himmlischer Vater auch tun, wenn ihr nicht vom Herzen ein jeder seinem Bruder vergebt. Matthäus 18, 23 bis 35. An einem ausgeschnittenen Einzelbeispiel versinnbildlicht sich der apokalyptische Gotteszorn, den der Täufer verkündet hatte. Nur wer dem Bruder vergibt, wie ihm selbst Gott vergibt, entrinnt der Vernichtung im Endgericht. Glaube ist Bitte im Gebet, dass man dieser Vernichtung entgehe. Die Versöhnung des Menschen mit Gott bei Paulus ist etwas gänzlich anderes als diese von Jesus vor allem anderen anbefohlene Versöhnlichkeit gegen die brüderlich geliebten Mitmenschen. Statt einer solchen mittlerischen Metaphysik, wie die paulinischen Briefe sie enthalten, verkünden die drei ersten Evangelien als die für den Genuss göttlicher Gnade entscheidende Lebenshaltung des Menschen einfach dieses: Wenn aber dein Bruder fehlt, so gehe hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er dich, so hast du einen Bruder gewonnen. Hierauf trat Petrus herzu und sagte zu ihm: Herr, wie oft kann mein Bruder gegen mich fehlen, und ich soll ihm vergeben? Bis siebenmal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht bis siebenmal, sondern bis 70 mal 7 mal. Matthäus 18, 15, 21 folgende. Jesus kennt keine Heilslehre mit magischer Wirkung, und so verkündet er selber auch nicht die Erlösungsreligion, die sich später an sein Erdenwallen knüpfte. Und von der Welt aus dem Dasein ins Nichtsein des Nirvana erlösen wie Buddha, auf diesen ausgepichten Gedanken verfiel er schon gar nicht. Dafür schafft er eine Lebenslehre, die nichts anderes voraussetzt als die friedliche und unschuldsvolle Symbiose der Urreligion. Er hat den Rückweg eingeschlagen auf der Straße der Propheten, bis er wieder beim primitiven Glaubenszustand unmittelbarer Gottverbundenheit anlangt. So wussten sich einst die Beduinen von Kadesh Barnea mit ihrem Jahwe in der Lade eins. Nur dieses Angewiesensein auf den Bruder, mit dem man denselben Gott zum Vater hat, kann als Grundlage für ein richtiges Bild der synoptischen Jesusreligion in Betracht fallen. Die Sekte scharte sich um Jesus wie ein primitiver Wüstenstamm um ihren Scheich. Um sie herum gähnte aber auch die Wüste, freilich diesmal auf dem seelischen Plane. Und die Rettung? Der Naturgedanke der Wiederherstellung. Ganz werden in Gott. Denn Menschsein ist eine bloße Halbheit. Was ist denn natürlicher und gefällt unserem Gott besser als das, im Zusammenleben nahegelegte Bruderverhältnis mit allen Kräften zur Vollkommenheit treiben? Die Sonne nicht untergehen lassen über eurem Zorn, ehe es Abend wird, zum Bruder laufen, dass er uns nicht länger böse sei, da ja doch Gott seine Sonne aufgehen lässt über die Bösen und die Guten. Ephesus 4,26, Matthäus 5,45. Und damit den Eigenwillen brechen, auf das der Wille Gottes geschiehe auf Erden. Übt Vergebung, indem ihr eine Gesinnung der Reue in euch oben aufkommen lässt dann widerfährt euch die Gnade, dass ihr Söhne eines göttlichen Vaters seid. So und nicht anders klang die frohe Botschaft, aus der die Urgemeinde die von Jesus vorgetragene Lehre bildete. Und nochmals, eine Heilslehre war es nicht, weil sie keinem grüblerischen Sinnen entsprang. Es war eine aus dem natürlichen und unversehrten Weltgefühl gewonnene, ursprüngliche Lebenslehre. Nicht eine neue Schöpfung. Wozu denn? Wohl aber die alte Gottesschöpfung ganz.